Und heute werden wir die endlichen Automaten hier werden wir vollständig behandeln. Ups, das war so weit wollte ich nicht. Das heißt, wir werden den großen Teil von dem inneren Kreis machen. Endliche Automaten in drei verschiedenen Variationen. Und letztes Mal hatten wir schon die deterministischen endlichen Automaten betrachtet. Ich mache es mal noch ein bisschen leiser, sonst kirrt so. Und das war eben diese Graphen. Jetzt gibt es wieder eine Unterbrechung. Wir probieren mal wieder neue Batterien. Hier ist es. Ne? Wie geht es? Ah, hier. So.
Ist er aus, oder?
Voll.
Scheint es zu klappen?
Ja.
Kannst einfach schon mal losprechen. Hier Ausschlag zeigt.
Ja, der zeigt. Okay, also deterministische endliche Automaten waren diese Graphen, wo von jedem Knoten des Graphen, den Zuständen, für jeden Buchstaben des Alphabets genau eine Kante rausgeht, wo man also deterministisch von jedem Zustand unter jedem Buchstaben einen neuen Zustand bekommt. Und dann gab es eben noch die Startzustände, wo der Pfeil reingeht, und die Endzustände, die mit doppelten Kreisen gekennzeichnet sind. Und was war das jetzt? Was ist das jetzt formal? Formal besteht jetzt so ein Ding eben aus vier Komponenten, der Menge Q, das heißt, das ist das, was wir jetzt hier gerade besprechen, so eine deterministische endliche Automat, M, bestehend aus Q, Sigma, Delta, Q0 und F, wobei das Q eben die Menge der Zustände ist, also der Knoten von diesem Graphen. Endliche Menge ist ein endlicher Graph. Dann das Eingabealphabet, wie üblich auch eine endliche Menge. Die Übergangsfunktion, das sind eben gerade die Kanten des Graphen, und zwar als Funktion, gegeben den Zustand, gegeben den Buchstaben, den ich lese, was ist der neue Zustand? Das ist eine totale Funktion, das heißt, wir können annehmen, für jeden Zustand und jede Eingabe, jedes Eingabesymbol gibt es einen nächsten Zustand. Der Automat kann also nicht stecken bleiben. Und dann gibt es noch einen Startzustand, in dem man anfängt, und dann die Menge der Endzustände oder akzeptierenden Zustände. Das sind die, mit deren Hilfe dann definiert wird, welche Wörter wirklich von dem Automaten akzeptiert werden. Und die akzeptierte Sprache, das ist jetzt gerade, also das schreibt man L von M. Das werden wir ziemlich häufig sehen, dieses Groß L wie Language. Und das ist eben in unserem Fall die Sprache, die von einem Automaten akzeptiert werden. Wir werden dann noch später andere Dinge sehen wie Grammatik. Das ist eben die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird. Und das sind gerade die Wörter in dem Terminalsymbol, in dem Eingabealphabet, sodass sie von dem Startzustand mit dem Wort in einen Endzustand kommen. Und das ist diese Funktion Delta, genauer gesagt Delta Hut, die einen Zustand nimmt, ein Wort und den Endzustand und den erreichten Zustand zurückgibt. Delta ist Teil des Automaten. Delta Hut ist basierend auf Delta definiert, und zwar wie folgt. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Funktion, Delta Hut, die auch wieder einen Zustand nimmt, aber jetzt nicht einen einzelnen Buchstaben, sondern ein ganzes Wort und dann den erreichten Zustand nach der Abarbeitung des Wortes zurückgibt. Und das ist eben die rekursive Definition darunter. Und wenn Sie in dem Zustand sind und lesen das leere Wort, dann passiert gar nichts, dann bleiben Sie in dem Zustand, dann kommen Sie also einfach von Q nach Q. Wenn Sie aber in einem Zustand sind und lesen ein Wort, was mit einem Buchstaben A beginnt und dann mit dem Restwort W weitergeht. Was machen Sie? Dann machen Sie erstmal diese Transition von Q aus, dem Zustand, wo Sie gerade sind, mit dem einzelnen Buchstaben A, lesen also den vordersten Buchstaben des Wortes und dann rufen Sie rekursiv diese Delta-Hut-Funktion auf. Das heißt, hier sind zwei verschiedene Funktionen, die sich nicht gegenseitig benutzen, aber Delta-Hut benutzt erst Delta, um einen Schritt zu machen und ruft sich dann rekursiv auf, um den Rest des Wortes zu lesen. Und das ist also eine einfache Erweiterung von einer Funktion, die einen einzelnen Buchstaben liest, auf eine Funktion, die ein ganzes Wort liest, indem sie einfach dieses Buchstabenlesen iteriert in der vorgegebenen Art. Und wir nennen jetzt eine Sprache regulär, wenn sie von einem DFA akzeptiert wird, wenn sie also die Menge der Wörter ist, wo ein DFA von dem Startzustand in einen Endzustand überführt. Und hier sind noch zwei weitere wichtige Recheneigenschaften von dieser Funktion Delta Hut. Irgendwann werde ich mal aufhören, diesen Hut immer auszusprechen, werde dann einfach nur noch von Delta sprechen. Aber es ist schon zur Dokumentation, wo wir jetzt eigentlich gerade sind, ob wir ein einzelnes Zeichen lesen, ob wir ein ganzes Wort lesen, ist es hilfreich, die beiden notationell zu unterscheiden. Und hier diese erste Eigenschaft, Delta Hut von Q und einem einzelnen Zustand, einem einzelnen Zeichen, das ist dasselbe wie Delta von QA. Woher kommt das? Wieso folgt das aus dieser Definition hier? Das folgt aus der Definition deswegen, wenn Sie nämlich hier mal nehmen, ich schlage das mal um, wenn Sie jetzt hier haben, Delta Hut von Q, A, A ist ein einzelnes Zeichen, das ist aber dasselbe wie Delta Hut von Q und das A, das einzelne Zeichen kann ich ja schreiben als das einzelne Zeichen gefolgt vom leeren Wort. Das leere Wort macht ja nichts noch. Das bleibt weiter bei diesem einzelnen Zeichen. Und jetzt können Sie nämlich die Rekursionsgleichung anwenden und dann sagt das die Definition hier unten, die hier sagt dann, aha, wie verarbeite ich das, indem ich erstmal Delta anwende, von Q gucke ich also, wo ich hinkomme mit A und dann rekursiv Delta Hut anwende mit dem Restwort und das Restwort ist gerade hier das Epsilon. Ja, und wenn Sie sich dann angucken, was in der ersten Zeile steht, dann ist diese äußere rekursive Anwendung von dem Delta Hut, die tut nämlich gar nichts mehr, weil die einfach nur das leere Wort liest und da passiert nichts. Das heißt, per Definitionem ist das gerade Delta Hut, nicht Delta Hut, das war jetzt falsch. Delta von Q, A, dem inneren Ausdruck hier. Der ist gerade übrig geblieben. Das heißt, das war eine kurze Herleitung dieses Gesetzes, was wir auf der nächsten Folie vorfinden, dass eben, wenn die Delta-Hut-Funktion ein einzelnes Zeichen liest, dann verhält sie sich einfach wie die Delta-Funktion. Zweite wichtige Rechenregel, wenn Sie die Delta-Hut-Funktion ein zusammengesetztes Wort lesen lassen, das aus zwei Teilen besteht, erst ein W und dann ein W', dann ist das das Gleiche, als ob Sie zuerst mal den linken Teil des Wortes lesen mit Delta Hut, da kommt irgendein Zustand raus und dann lesen Sie, aha, und da haben wir schon einen kleinen Tippfehler, hier müsste jetzt auch ein Hut über dem Delta sein. Dann lesen Sie den zweiten Teil des Wortes mit dem zweiten Aufruf. Und auch solche Sachen fallen natürlich nicht vom Himmel, sondern die können und sollten bewiesen werden. Irgendwelche Vorschläge, wie man diese zweite Gleichung beweisen könnte, aus den definierenden Gleichungen auf der vorherigen Folie? Induktion nach Länge von W, das ist genau richtig. Also Beweis mit Induktion nach Länge von W. Und ich mache mal einfach den Induktionsschritt und guck mal, was da passiert, wenn ich also habe Delta Hut von Q und jetzt im Schritt habe ich eben gerade einen Buchstaben mehr als vorher. Das heißt, ich kann schreiben A, W, W'. Ja, und jetzt kann man natürlich gleich auf der vorherigen Folie sagen, aha, was passiert denn, wenn ich da ein Wort habe, was mit einem Buchstaben anfängt? Da lese ich doch erstmal den Buchstaben. Das heißt, ich kriege erstmal mein Delta von Q, A und dann lese ich das Restwort, das W, W'. Das heißt, dann kommt das Delta Hut und du liest dann noch W, W'. Okay, Delta von Q und A ist irgendein Zustand, das ist uns egal, aber jetzt können wir die Induktionsannahme, die Induktionshypothese benutzen, die sagt, naja, wenn ich W, W' lese, dann ist das genau das gleiche, als ob ich erst W und dann W' lese. Das heißt, das wäre eben Delta Hut von Delta QA, dann das W und dann das W'. Das ist jetzt eben die Induktionsannahme, die wir hier benutzt haben in der Transition. Und jetzt kann man das nochmal zusammenfalten, und zwar an der inneren, hier innen, den Teil, den kann man jetzt wieder zusammenfalten und sagen, naja, das ist ja gerade wieder auch per Definition auf der vorherigen Folie dasselbe wie Delta Hut von Q, HW, W'. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten, dass es eben von hier, dass wir hierher kommen. Das ist gerade jetzt das, was wir eigentlich beweisen wollten, diese Zeile hier, aber eben nicht mit W, sondern mit einem längeren Wort AW, dass es genauso funktioniert. Und das ist eben ein typischer Beweis über Wortlänge. Genau, die grafische Darstellung haben wir schon betrachtet. Knoten sind Zustände, Kanten sind eben diese Delta-Übergänge und Anfangszustand und Endzustände. Gut. Jetzt machen wir mal eine Reihe von Beispielen für solche endlichen Automaten und was für Sprachen die akzeptieren und wie man das auch zeigen kann, dass die genau die behaupteten Sprachen akzeptieren. Hier, wenn man da einen Moment lang hinstarrt, dann fragt man sich, was akzeptiert der Automat? Naja, all das, was einen nach 2 führt. Wie kann ich nach 2 kommen? Ich sehe schon in der Mitte so einen Durchgang, wenn ich A, B irgendwann lese, dann komme ich nach 2. Aber das ist noch so ein bisschen ungefähr, denn da kann ja vor dem A, B noch was kommen und vielleicht dahinter. Aber die Behauptung ist, dieser Automat akzeptiert genau die Wörter, die irgendwo einen A, B direkt hintereinander enthalten. Und wenn man das lang genug anguckt, dann beginnt man das zu glauben, aber man kann das auch genau nachweisen. Und das wollen wir jetzt hier mal Schritt für Schritt machen. Und gucken wir erstmal die eine Richtung an, und zwar, wenn der Automat ein Wort akzeptiert, dann enthält das Wort auch A, B. Okay, gut. Wir gehen mal davor. Nehmen wir also an, wir haben irgendein Wort, das von dem Automat akzeptiert wird. Jetzt wollen wir zeigen, dass das Wort einen A, B enthalten muss. Was heißt das, dass das Wort von dem Automat akzeptiert wurde? Das heißt natürlich, dass der Automat irgendwann in den Zustand 2 gekommen ist. Aber die einzige Möglichkeit, in den Zustand 2 zu kommen, ist, dass er vorher im Zustand 1 war. Und das heißt also, dass er irgendwann, denn Wie kann man in den Zustand 1 kommen? Man muss vorher ein A gelesen haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Entweder war man schon in 1 und hat ein A gelesen, dann kommt man wieder in 1, oder man war vorher in 0 und liest ein A. Das heißt, ich muss mindestens ein A gelesen haben, wenn ich in 1 jemals in 1 gewesen sein will. Und das muss ich gewesen sein, um nach 2 zu kommen. Naja, und nachdem ich mein A gelesen habe und in 1 bin, dann muss danach ein B kommen, das ist die einzige Möglichkeit, um dann eben in dieses 2 zu kommen. Das war jetzt die rein verbale Version, jetzt machen wir es noch ein bisschen genauer. Also wir betrachten eine Zustandsfolge für W und wir betrachten den Zeitpunkt, in dem das 1 zum letzten Mal besucht wird. Es muss 1 besucht worden sein, sonst kämen wir nicht nach 2. Und da gucken wir uns das letzte Mal an, wo das 1 besucht wird. Das war wichtig, das habe ich eben unter den Tisch fallen lassen in der Argumentation. Die war eben nicht ganz sauber. Gut, das ist also das letzte Mal, wo wir dieses 1 besuchen. Und unmittelbar davor muss ein A gelesen worden sein. So ist der Automat gebaut. Und unmittelbar danach muss ein B gelesen worden sein, denn wir haben ja ein akzeptiertes Wort und das muss demnach nach 2 gegangen sein. Das kann nicht in 1 geblieben sein, denn wir haben ja das letztmalige 1 ausgewählt. Es muss also danach nach 2 gegangen sein und damit hat es ein AB enthalten. Es kann dann natürlich noch weitergegangen sein. Und jetzt umgedreht, wenn ein Wort ein AB enthält, dann wird es auch akzeptiert. Auch das ist nicht sehr schwierig zu sehen, aber jetzt gucken wir es uns mal genau an. Erste Überlegung, dass wenn ich in einem beliebigen Zustand dieses Automaten bin und AB lese, dann komme ich nach 2, egal wo ich war. Guck mal an, wenn ich in 0 bin und lese AB, komme ich nach 2. Wenn ich in 1 bin, lese AB, bleibe ich erstmal in 1, gehe dann nach 2. Und wenn ich in 2 bereits bin und lese AB, dann bleibe ich insbesondere in 2, weil von 2 kommt man nirgendwo anders mehr hin. Okay, also das stimmt. Und jetzt gucken wir uns an, wenn ich ein Wort habe. Also das ist das zweite, ja, das hatte ich eben, folgt direkt aus dem Bild des Automaten. Wenn ich in Zustand 2 bin, dann kann danach kommen, was will, ich bleibe in 2. Und wenn ich die beiden jetzt zusammensetze und gucke mir an, wie ein Wort aussieht, das AB enthält, dann sieht es nämlich so aus. Ich will so wissen, was passiert, wenn ich in 0 starte und W, AB, W' lese. Das ist nach den Rechenregeln auf der vorherigen Folie, kann man diesen Ausdruck mit den drei Teilwörtern W, A, B, W' zerlegen in drei getrennte Transitionsfolgen. Ich lese zuerst W, dann lese ich A, B und dann lese ich W'. Gut, wenn ich zuerst W lese, von 0 aus komme ich halt irgendwo hin, das weiß ich nicht. Wohin aber, wir wissen mit der ersten Zeile hier, dass wo auch immer wir waren, wenn wir danach das A, B lesen, dann kommen wir in 2. Das heißt, das ist hier die Zeile, begründet diese Transition hier, dass wir danach nach 2 gekommen sein müssen. Und wo wir gestartet haben, das ist völlig irrelevant. Dieses Delta-Hut, dieser innere Teil, Delta-Hut 0W, das ist halt irgendein Zustand, aber wir wissen, das AB führt uns dann in den Zustand 2. Und dann wissen wir aus der zweiten Zeile hier, dass wenn wir dann noch ein W' danach lesen, wir bleiben in 2. Das ist also die ganz präzise Argumentation mithilfe der Rechenregeln für dieses Delta-Hut, die einem sagt, wenn irgendwo ein A, B drin ist in dem Wort, direkt hintereinander, dann wird es nach 2 führen. Fragen? Und der Automat war einfach genug, dass wir das wirklich im Prinzip so durch Fallunterscheidungen machen konnten, indem wir sagen, zum Beispiel für diese erste Zeile, wir gucken einfach für jeden Zustand, ist es wahr, dass mit A, B wir in den Zustand 2 kommen. Streng genommen, wenn ich diese Zeile mir hier angucke, da ist dann eine kleine Induktion hinter verborgen, auch wieder nach der Länge des Wortes, aber die ist so offensichtlich, dass man sie gar nicht explizit erwähnt. Gut. jetzt einen Automat, der Binärzahlen repräsentiert, und ich führe die Notation ein, wenn ich Hash W schreibe, dann soll das die von W, W ins Wort über 01 repräsentierte Binärzahl sein. Also zum Beispiel Hash 100 soll die 4 sein, das heißt, das ist eben das, das signifikanteste Bit ist vorne, ist links. Und dieser Automat hier, was tut der? Wenn man einen Augenblick lang drauf guckt, dann wird man feststellen, dass der wahrscheinlich genau die Wörter akzeptiert, deren Binärwort, die eine gerade Binärzahl repräsentieren. Und wieso ist das? Auch das kann man jetzt wieder sich genau überlegen. Nehmen wir erstmal die leeren Worte, die nicht leeren Worte. Wenn wir also nicht leeren Wort haben, dann ist die Behauptung, die Binärzahl, die von dem Wort repräsentiert wird, ist gerade genau dann, wenn das Wort das ist natürlich eine Tatsache, dass eine Zahl gerade ist, genau dann, wenn die Binärdarstellung mit 0 endet. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn ich mit 0 starte und irgendein Wort lese, das auf 0 endet. Dann lese ich also ein Wort W0 und will eben gucken, das soll ja akzeptiert werden. Das heißt, ich kann das wieder aufspalten. Zuerst lese ich W ausgehend von W, von 0, und dann lese ich noch die 0. Und die Behauptung ist, dass das gleich 0 ist. Wieso? Da guckt man einfach den Automaten an. Wenn Sie eine 0 lesen, da ist es egal, in welchem Zustand Sie vorher waren, Sie kommen nach 0. Und wenn Sie eine 1 lesen, das werden wir gleich merken, gleich brauchen, wenn Sie eine 1 lesen, kommen Sie, egal was Sie gelesen haben, wo Sie waren, vorher in einer 1. Das heißt, dieses Bit, das letzte Bit, was Sie gerade gelesen haben, das bestimmt eindeutig, in welchen Zustand Sie kommen, eben in den Nullzustand oder den 1-Zustand. Und wenn Sie in den Nullzustand gekommen sind, also wenn Sie W0 gelesen haben, dann ist es natürlich ein Endzustand. Das ist hier durch den doppelten Kreis angedeutet, und damit ist das Wort W0 in der Sprache des Automaten. Umgekehrt, wenn Sie das Wort W1 lesen, beginnt mit 0, dann ist es eben erst, lesen Sie das ganze Wort W ein und dann noch die 1, und dann kommen Sie nach dem, was wir uns eben überlegt haben, garantiert in den Zustand 1, und der Zustand 1 ist kein Endzustand. Das heißt, hier haben wir wirklich, dass der Automat genau die geraden Zahlen akzeptiert. Das heißt, die Sprache ist gerade die Sprache der geraden Binärwörter. Und ja, W1 ist nicht drin in dem Automaten. Und jetzt gucken wir uns noch das leere Wort an. Naja, das leere Wort, dessen Wert ist eben die 0. Und das leere Wort wird akzeptiert, weil Sie nämlich schon in dem Endzustand starten. Sie starten in Zustand 0, der ist ein Endzustand. Der wird also sofort das leere Wort akzeptieren. Und damit stimmt es dort auch wieder, dass die akzeptierten Wörter die geraden Wörter sind. Und das Beispiel machen wir hier nicht ausführlich. Das ist dann nämlich schon ein bisschen schwieriger. Das ist nicht mehr so einfach zu sehen. Das braucht auch Induktionen, und da muss man wirklich ein bisschen kreativ werden. Und zwar soll der Automat genau die Wörter akzeptieren, die Binärwörter akzeptieren, die ein Vielfaches von 3 sind. Und das kommt entweder auf einem Übungsblatt, oder ich empfehle es Ihnen mal als kleine Knobelaufgabe. Es ist nicht schrecklich schwer, aber man muss da durchaus ein bisschen kreativ sein. Man muss sich da zum Teil überlegen, was ist der Zusammenhang zwischen der Nummer des Zustandes und der Zahl, die man gerade eingelesen hat. Und dann muss man irgendwie mit Modulo noch rumrechnen. Also das ist könnte man ja auch innerhalb von 5, 6, 7 Minuten machen, möchte ich aber nicht so genau durchxen. Das waren die deterministischen endlichen Automaten. Und das ist auch die Basisdefinition dessen, was regulär ist. Und jetzt werden wir eben zunehmend weitere Formalismen kennenlernen, die im Endeffekt alle äquivalent sein werden zu diesen deterministischen endlichen Automaten. Und die erste Erweiterung sind die sogenannten nicht-deterministischen endlichen Automaten. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist eben, dass es eine Verallgemeinerung ist und jetzt kann ich von einem Zustand unter einem Zeichen in 0, 1, 2 oder auch mehr andere Zustände übergehen. Was heißt das? 0 heißt zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie im Zustand sind und es gibt keine ausgehende Kante, die mit einem A bezeichnet ist, dann heißt es, Sie bleiben wirklich stecken in dem Zustand, es geht nicht weiter. Und Sie haben verloren. Sie haben das Wort, können das Wort von da aus auch nicht mehr akzeptieren. Das war das negative Ende der Akzeptanzsuche. Wenn Sie zwei ausgehende Kanten haben, die beide mit A beschriftet sind, dann heißt es eben, Sie müssen beide Wege nachverfolgen. Es könnte sein, dass Sie auf dem Weg zum Endzustand kommen oder auf dem Weg zum Endzustand kommen. Und hier ist ein einfaches Beispiel, Binärzahlen, deren vorletzte Ziffer 1 ist, die kann man so als nicht deterministischen endlichen Automaten darstellen. Wieso? Überlegen wir uns das mal. Und die Intuition ist, ja, es gibt zwei Intuitionen. Ich schreibe es Ihnen erstmal, also erstmal hier die Idee, was heißt das, dass der Automat irgendein Wort akzeptiert? Das heißt eben, es gibt einen Weg zum Endzustand. Das heißt nicht, dass alle möglichen Wege, denn Sie haben ja hier jetzt durch den Nichtdeterminismus mehrere verschiedene Wege, potenziell jedenfalls, das heißt nicht, dass alle in den Endzustand führen müssen, sondern ein einziger. Und wie kann man sich das jetzt so intuitiv vorstellen? Ist, entweder sagt man, der Automat muss alle möglichen Wege parallel durchsuchen, oder der Automat rät den richtigen Weg. Und das ist meistens so die Standarderklärung, dass der Automat eben die Fähigkeit hat, genau den richtigen Weg zu raten. Und im Gegensatz dazu, ne, möchte ich gerade mal darstellen, wie das aussähe, wenn man dieses Parallelverfolgen von den möglichen Wegen sich überlegt. Wenn ich nehmen wir mal 0101, guck mal, was da passiert, wenn dieser Automat 0101 liest. Wir wollen überprüfen, ob die vorletzte Ziffer eine 1 hat. Wieso ist der Automat dafür geeignet? Jetzt überlegen wir erstmal mit der Intuition, der rät den richtigen Weg. Dann wäre die Intuition, der rät den richtigen Weg, heißt, er wartet einfach. Das Problem ist ja, wenn Sie das Wort von vorne lesen, wissen Sie noch nicht, wann Sie am vorletzten Buchstaben angekommen sind. Und das rät der Automat, indem er einfach sozusagen intuitiv die richtige Wahl trifft und sagt, solange ich noch nicht am vorletzten Buchstaben bin, da bleibe ich einfach hier in P, in meinem Startzustand. Und wenn ich dann den vorletzten Buchstaben habe, dann gucke ich, ob ich eine 1 habe, und wenn ich eine 1 habe, dann gehe ich in Q, und wenn ich in Q bin, dann gehe ich eben, wenn das letzte Bit kommt, gehe ich in R und akzeptiere. Das letzte Bit ist ja irrelevant, es geht ums vorletzte Bit. Das heißt, Sie müssen, der Automat muss sozusagen vorher wissen, wann ist der vorletzte Buchstabe erreicht, dann mache ich die Transition mit dem 1, wenn es eine 1 ist, und dann lese ich noch den letzten Buchstaben. Wenn es natürlich eine 0 wäre im vorletzten Buchstaben, dann passiert Folgendes, der Automat wartet auf den vorletzten Buchstaben, wenn der kommt, das ist aber jetzt eine 0, dann bleibt er einfach in dem P-Zustand stehen mit der 0, und dann kommt der letzte Buchstabe und der bringt ihn, wenn er Glück hat, nach Q, aber er kommt jedenfalls nicht in den akzeptierenden Zustand R. Das sind die beiden Vorgehensweisen. Entweder er rät richtig und er findet im vorletzten Zustand, im vorletzten Bit eine 1 und macht dann diese Transition nach R, oder er rät richtig, findet im vorletzten Zustand eine 0, muss dann in P bleiben und kommt nie nach R. Ja. Das habe ich mich auch gefragt, da muss irgendwie die Pfeilspitzen verschwunden sein. das Ganze soll so aussehen. Danke für den Hinweis. Muss ich auf den Folien noch korrigieren. Irgendwas ist da verloren gegangen. Und jetzt gucken wir uns diese Idee an, dass ich tatsächlich die Pfade parallel verfolge. Gucken wir mal die 0101 an und dann würde ich eben hier mit dem Zustand P anfangen und dann kriege ich eine 0. Naja, da kann ich nur in P bleiben, da habe ich sonst keine Wahl. Und dann kommt die 1 und ich bin in P und jetzt habe ich plötzlich die Wahl. Ich kann also sowohl mit der 1, also das war die 0, mit der 1 kann ich in P bleiben, ich kann aber auch, wenn ich eine 1 lese, nach Q gehen. Und das sind jetzt sind sie sozusagen gleichzeitig in zwei Zuständen und verfolgen also die beiden Zustände weiter. Jetzt kommt wieder eine 0. Bei der P, wenn ich 0 finde, da habe ich nur eine Chance, da bleibe ich wieder in P. Wenn ich in Q 0 finde, dann kann ich in der Tat mit 0 nach R gehen. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel eine akzeptierende Berechnung von P nach R unter der Zustandsfolge 010 und in der Tat, dort ist das vorletzte Bit eine 1. Ich kann aber auch, wenn ich in Q bin und eine, nee, das ist das Einzige, was geht, okay, ja, und jetzt können wir nochmal das Letzte, die letzte 1, wenn ich jetzt eine 1 lese, hier bleibe ich einerseits weiter in P oder ich kann unter der 1 aber wie vorher auch nach Q gehen und so weiter. Ich kann natürlich, ich bin ja parallel in den beiden Zuständen, in P und R. Ich könnte jetzt auch noch das R weiter verfolgen. Was passiert, wenn ich in R eine 1 lese? Nur da passiert nichts mehr. Dem R, da gibt es keine ausgehenden Zustände mehr. Das R ist darauf angelegt, dass der Automat richtig geraten hat und eben nicht zu schnell schon in den Zustand Q gegangen ist, sondern wirklich bis aufs vorletzte Bit gewartet hat und dann in den Zustand Q geht und dann ist der R ist dann wirklich das Ende des Wortes. Aber diese Idee des Ratens oder die Idee der parallelen Ausführung aller möglichen Wege durch den Graphen. Und wie sieht das jetzt? Ja? Null eins null haben wir akzeptiert. 0101, da ist das R, dann ist das, bei dem R geht es eben nicht weiter und damit ist der Pfad gestorben. Das heißt, in dieser parallelen Suche, wenn Sie einen Pfad haben, wo Sie zwar in einem Endzustand sind, aber es geht, dann kommt noch mehr Eingabe, dann müssen Sie passen, falls Sie dann eben keine Transitionen mehr haben. Also hier, wir waren ja in dem Zustand R und dann kam die 1, aber aus R heraus gibt es nichts mehr, also puff. Es gibt eben keinen Weg, der eben auch noch die restlichen Zeichen berücksichtigt, die danach kamen. Macht das Sinn? Wie bitte? Wir haben 010 akzeptiert, ja. Das ist ja auch, hat er als vorletztes Bit eine 1. Aber 0101 akzeptieren wir nicht. Weil da eben diese Parallelausführung im R dann nicht mehr weitergeht. Ja? Ja, die spezifische Ursache liegt in dem Zeichenprogramm. Gut. Noch Fragen? Gut. Dann, wie sieht es jetzt aus, mathematisch betrachtet? dieser nicht-deterministische endliche Automat ist fast dasselbe wie der deterministische. Der einzige Unterschied ist, also die Komponenten hier, die heißen genauso, ich nenne die Zustandsmenge immer Q, man kann sie natürlich irgendwas nennen, Sigma, Delta, Q0 und F. Der einzige Unterschied ist, dass das Delta sich anders verhält. Das heißt, die hier sind wie bei einem DFA und die Zustandsübergangsfunktion ist jetzt eben nicht mehr eine Funktion, die von einem einzelnen Zustand und einem einzelnen Zeichen wieder einen einzelnen Zustand zurückgibt, sondern eben eine ganze Menge von Zuständen, die Menge aller möglichen Nachfolgezustände. Das ist jetzt also der Typ, die Funktionalität von diesem Delta, das eben abbildet in die Potenzmenge von Q, also die Menge aller Teilmengen. Es liefert also irgendeine Teilmenge von Q, potenziell die leere Teilmenge, wenn es dann eben nicht mehr weitergeht aus dem Zustand. Und Sie können das, und das wird auch von manchen Autoren so gemacht, Sie können natürlich diese Funktion auch als eine Relation betrachten zwischen dem Startzustand oder dem augenblicklichen Zustand, in dem Sie sind, dem Zeichen und dem möglichen nächsten Zustand. Das ist nochmal unser Automat aus der vorherigen von der vorherigen Seite. Und wenn Sie jetzt sich fragen, wie sieht das Delta aus, das Delta kann man als so eine Tabelle dann hinschreiben. Das ist also gerade die Tabelle mit dem Typ hier. Sie haben also hier haben Sie die Zustände, hier haben Sie das Sigma und dann finden Sie in jedem Tabelleneintrag den Übergang, die Menge der Zustände, die man erreichen kann, zum Beispiel, wenn man sich den Zustand P ansieht, wohin kann man mit P mit 1 übergehen? Man kann sowohl von P mit 1 in P bleiben oder mit 1 nach Q gehen. Das heißt, das Ergebnis ist gerade die Menge PQ, das ist gerade die Menge der Zustände, die erreichbar sind von P aus durch Lesen einer einzelnen 1. Und in der untersten Zeile sehen Sie, dass eben der Zustand R, egal was für ein Zeichen ich lese, in die leere Menge der Zustände übergeht. Sprich, es gibt keinen weiteren Zustand nach R, egal was Sie lesen. Damit wissen Sie, wenn Sie in R sind und dann noch irgendeinen Buchstaben lesen, ist der Akzeptanzversuch an der Stelle gescheitert. Und jetzt erweitern wir dieses Delta auch wieder. Und zwar das ursprüngliche Delta, was wir mal hatten auf den deterministischen Automaten, das hatte ja einen schönen Typ. Das hatte den Typ Q Kreuz Sigma nach Q. Das kann man wieder komponieren. Das eine Q, was aus einem Delta-Schritt rauskommt, kann man wieder ins nächste reinstecken. Das kann man jetzt nicht mehr machen, weil aus dem einen Schritt kommt eine Menge raus. Aber jetzt kompensiere ich dadurch, dass ich eine Funktion Delta mit oben quer, was ich auch nicht dauernd aussprechen werde, einführt und die eben jetzt nicht mehr einen einzelnen Zustand nimmt, sondern eine Menge von Zuständen. Das ist also die Funktion, die sagt, okay, ich bin gleichzeitig in mehreren Zuständen und jetzt lese ich ein Zeichen, in welche anderen Zustände kann ich kommen aus all den Zuständen, in denen ich gerade bin. Und das ist die Definition von diesem Delta quer. Ich starte in der Zustandsmenge S, ich lese ein Zeichen A und dann kann ich in all die Zustände kommen, die ich eben mit dem Delta erreichen kann, ausgehend aus irgendeinem Q von S. Also ich iteriere über das gesamte S und für jeden Zustand in S gucke ich, was kann die Delta-Funktion, wohin bringt die mich? Die bringt mich wieder in eine Menge von Zuständen und dann nehme ich die große Vereinigung über all diese einzelnen Mengen, die ich erreichen kann mit dem Delta. Und das ist das, was das Delta quer macht. Und damit haben wir auch wieder einen schönen Typ hier bei dem Delta quer, dass nämlich der Ausgabetyp P Potenzmenge von Q, den kann man auch direkt wieder in den nächsten Schritt reinstecken als Eingabe. Das heißt, ich kann jetzt eine Funktion Delta Hut, Delta quer Hut, so rum, also zuerst quer, dann Hut, definieren. Genauer gesagt, die muss ich gar nicht definieren, denn unsere Hutkonstruktion ist völlig generisch. Die Hutkonstruktion sagt einfach, iteriere eine Funktion von der Form Zustand oder vielleicht auch Zustandsmenge, also irgendeine Menge, Kreuz Sigma wieder in die Menge rein. Und diese, wenn ich zurückgehe, ja, wo waren wir denn? Hier, na, hier. Diese Definition, die funktioniert, also insbesondere hier diese zwei Zeilen, die funktionieren, egal ob da jetzt in dem ersten Argument, in dem Zustandsargument ein einzelner Zustand steht oder eine ganze Menge von Zuständen. Das heißt, diese Hutkonstruktion, die funktioniert auf den deterministischen Automaten, wo man mit Einzelzuständen rechnet, genauso gut wie auf den nicht-deterministischen Automaten, wo man mit Mengen rechnet. Und wenn Sie sich das angucken, dann ist dem ja auch nicht anzusehen, was jetzt der Typ von dem kleinen Q ist. Ist das klein Q hier eine Menge oder ist es ein einzelner Zustand? Es ist egal. Er muss nur den richtigen Typ haben, damit das Delta darauf anwendbar ist. Und das ist genau das, was wir getan haben. Na? Wir haben den Hut über die Funktion Delta quer gesetzt und die hat genau den richtigen Typ, wo nämlich die das erste Element der Eingabe und die Ausgabe dieser Funktion den gleichen Typ haben. Und was stelle ich mir jetzt intuitiv unter der Funktion vor? Das ist die Funktion, die eine Menge von Zuständen parallel exploriert und nicht nur einen Buchstaben liest, sondern ein ganzes Wort liest und alle möglichen Pfade von irgendeinem der Startzustände, sprich von einem dieser Zustände, durch den Graphen unter dem Wort, was hier reinkommt, durchsucht. Das heißt, die Menge aller der Zustände, die sich von einem Zustand in S aus mit W erreichen lassen. Ja. Muss was nicht? Dieses S hier, das ist eine Menge. S ist eine Variable vom Typ Menge. Wenn Sie da jetzt eine Mengenklammern drumherum schreiben, dann wird es eine Menge mit einem Element. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht eine Menge mit einem Element, sondern wir sagen für eine beliebige Menge. Dieses Delta quer Hut ist auf eine beliebige Menge S anwendbar. Und dann ist es eben die Menge der Zustände, so die ich aus irgendeinem Zustand aus dem Groß S erreichen kann. Das heißt, schreiben wir es mal ruhig dazu, damit hier keine Verwirrung auftritt. S ist eben eine Teilmenge von Q, eine beliebige. Und das korrespondiert ja auch zu dem Typ hier. Die Funktion soll ja in dem ersten Argument gerade eine Teilmenge von Q nehmen. Und dann kann ich jetzt wieder sehr kompakt hinschreiben, was die von diesem nicht-deterministischen Automaten akzeptierte Sprache ist. Das sind all die Wörter in unserem Eingabealphabet, sodass, wenn ich jetzt, und hier ist es tatsächlich, hier starte ich mit einem Einelement, mit einer einelementigen Menge, mit der Menge, wo gerade nur der Startzustand drin ist. Wenn ich dann meine oben definierte Funktion mit W loslaufen lasse, dann kriege ich wieder eine Menge von Zuständen. Das ist ja hier das Ergebnis. Und wenn ich die jetzt schneide mit den Endzuständen, dann soll das bitte nicht leer sein. Sprich, wenn ich eben von dem Startzustand Q0 aus alle möglichen Wege durchsuche mit dem Wort W, dann muss ich in den Endzustand kommen. Das ist die Umformulierung dessen, was da steht. Das ist ganz wichtig, dass das klar wird, was hier passiert. Das heißt, ich kann da gerne noch Fragen zu beantworten. Dann machen wir weiter. Genau, und jetzt dieses, zumindest das Quer werden wir jetzt häufiger weglassen. Ich werde auch, wenn ich die Dinge ausspreche, häufiger das Hut weglassen. Aber es ist eben wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das nicht irgendwie alles dasselbe ist, sondern dass da schon eine Art Hierarchie ist. Dass die erste Funktion, wenn man nur Delta schreibt, zumindest auf den deterministischen Automaten, nimmt einen Zustand und ein Zeichen. Beim nicht-deterministischen Automaten, dann hat man noch die Freiheit, ganze Menge von Zuständen zu haben oder auch ganze Wörter statt einzelner Zeichen. Das ist eben das, was das ursprüngliche Delta von diesem Iterierten unterscheidet, wo man sowohl Zustandsmengen hat als auch ganze Zeichenketten. Gut. Jetzt hier ein Beispiel einfach zum Rechnen mit dieser Notation. Das ist also wieder unser Automat. Und jetzt wollen wir mal gucken, was kommt hier per Definition raus, wenn ich diese Funktion Delta quer Hut auf die Startmenge PQ und mein Wort 1,0 anlende. Ich will also parallel sozusagen durchführen, meine Transitionen von P und von Q mit dem Wort 1,0. Okay, per Definition ist das so, dass ich erstmal dieses Wort in seine Einzelbuchstaben auseinandernehmen kann. Dann sage ich, okay, ich starte also in PQ, lese erstmal meine 1 und dann lese ich meine 0. Das sind also zwei getrennte Aufrufe hier von dieser Delta-Funktion und jetzt müssen wir gucken, warum die jetzt nur das eine, ich glaube, da ist auch der Hut zu viel über dem linken, denn die nehmen ja beide jetzt nur einen einzelnen Buchstaben. Das heißt, man hätte sich diesen Hut auch sparen können. Aber das ist sowieso eine gewisse Ambiguität in der Notation, die man immer in den formalen Sprachen hat. Wenn Sie jetzt einen einzelnen Buchstaben hinschreiben, ist es wirklich ein einzelner Buchstabe oder ist es vielleicht das Wort, was aus genau einem einzelnen Buchstaben besteht? In dem Sinne ist es jetzt nicht falsch, was hier steht. Dann würde man eben diese Null als ein Wort betrachten, der Länge 1, das genau aus dem Null besteht. Okay, jetzt habe ich also das Wort in laune Einzelteile zerlegt und habe das in getrennte Delta-Transitionen unterteilt. Und jetzt kann ich sagen, was ist denn das hier? Hier ist das Delta quer, wird angewandt zwar auf einen einzelnen Buchstaben, eine ganze Menge von Zuständen. Und das ist eben dasselbe, als ob ich das ursprüngliche Delta anwende auf alle Zustände in der Menge, also einmal mit dem Zustand P starte und eine 1 lese und das zweite Mal mit dem Zustand Q starte und auch eine 1 lese. Und das Außenrum, das bleibt bestehen. Ja, und das hier, das kann man einfach gucken, was das, wenn man den Automaten anguckt, der linke Teil hier, Delta P1, P und 1 gibt uns gerade die Menge PQ. Das sind gerade das, wo man hinkommen kann. Das heißt, hier PQ kriege ich aus P und 1. Und Q und 1, ja, da kriege ich gerade den Zustand R. Das ist also die Vereinigung dieser beiden Ergebnismenge. Und jetzt habe ich tatsächlich, also ich habe das hier sogar streng korrekt gemacht, was ich hier gemacht habe, in diesem Schritt, ich habe genau einen Buchstaben abgespalten, die 1 und habe ein Restwort erhalten. Das heißt, dieses 0 hier, diese 0 soll tatsächlich aus Sigma Stern sein. Das ist eben gerade das Wort der Länge 1, was noch übrig geblieben ist, als ich von dem Wort der Länge 2 den ersten Buchstaben abgespalten habe. Und das passiert jetzt hier, von hier nach hier, dass ich sage, naja, das war eine unserer Rechenregeln, wenn ich eine Hutfunktion habe und die auf ein Wort anwende, was nur aus einem Buchstaben besteht, dann ist dasselbe wie die ursprüngliche Funktion, die ich auf den einzelnen Buchstaben anwende. Das heißt, hier kriege ich wieder diese notationelle Ambiguität, dass dieses Null hier in Sigma Stern ist, diese Null hier soll aber in Sigma sein. Und das ist genau das, was passiert ist von der einen Zeile zur anderen. Hier hatte ich noch die Funktion Delta Hut, die eben ein ganzes Wort liest. Das Wort besteht aber nur aus einem einzigen Zeichen. Also nehme ich die Funktion, die genau ein Zeichen liest und wende das drauf an. Naja, und was ist das jetzt? Das ist jetzt gerade die Vereinigung der drei möglichen Mengen. Ich bin eben in P und Q und R gleichzeitig und lese jetzt in allen dreien meine Null und dann kommen eben drei Mengen raus. Und was ist das? Wenn ich P eine Null lese, da kann ich nur in P bleiben. Wenn ich Q 0 lese, kann ich nur nach R übergehen. Das ist kein R. P, R. Und wenn ich in R eine 0 lese, das ist die leere Menge. Also streng genommen, die Mengen, die hier rauskommen, sind die Menge und die leere Menge. Und dann bilde ich die Vereinigung aller drei Mengen und dann kriege ich gerade hoffentlich das, was da steht. Ja, genau, P, R. Das heißt, das ist hier jetzt wirklich en Detail ausgeführt, wie diese Hutfunktionen Schritt für Schritt die Buchstaben lesen und wie die Querfunktionen, wenn sie auf eine Menge von Zuständen angewandt wird, die ursprüngliche Funktion auf alle Einzelzustände anwendet. Das ist nicht, ja, das ist schon richtig, was ich hier schreibe, dass die NFAs nämlich eigentlich eher theoretischer Natur sind, in dem Sinne, dass die sehr hilfreich sind, um irgendwelche Konstruktionen auf Automaten oder auch Grammatiken zu machen, aber nicht so, erstmal scheint es so, als ob die sich nicht dazu anbieten, direkt als Recognizer, also als Programm zum Erkennen von Zeichenreihen zu fungieren, weil man muss man ja parallel irgendwelche Pfade verfolgen oder irgendwas raten und das ist erstmal vielleicht nicht so einfach zu implementieren, aber das ist nicht ganz richtig. Manche Varianten von Unix Grep machen tatsächlich, benutzen einen NFA und stellen dann Zustandsmengen, die arbeiten wirklich auf Mengen, die dann oft als Bitvektoren dargestellt werden das ist eine mögliche Implementierungstechnik, die ist nicht optimal, aber für kleine Beispiele ist sie unter Umständen schneller, als wenn man dann noch, was wir dann sehen werden, einen DFA daraus erzeugt. Aber was die Standardkonstruktion, die wir machen werden, ist, dass wir aus dem DFA erstmal einen NFA machen und den dann als Recognizer benutzen. Entschuldigung, aus dem NFA erstmal einen DFA machen und den dann als Recognizer benutzen, weil da braucht man keine Dinge parallel zu verfolgen, sondern da braucht man nur einen einzigen Weg durch den Automaten zu suchen. Und was auch, das werden wir auch gleich sehen, diese NFAs sind sehr gut geeignet, um Automaten kompakt darzustellen. Und zwar, wir werden sehen, exponentiell kompakter als DFAs im optimalen Fall. So. Ich habe es schon die ganze Zeit vorweggenommen und jetzt gucken wir es uns im Detail an. Die beiden Arten der Automaten sind äquivalent. Das heißt, man kann mit den NFAs genau dasselbe erkennen wie mit den DFAs. Das sind also wieder genau die regulären Sprachen. Und das ist natürlich der entscheidende Satz, dass Sie den DFA, dass Sie einen NFA in einen DFA überführen können. Umgedreht in der anderen Richtung ist es nicht sonderlich schwierig, denn jeder DFA ist natürlich ein spezieller NFA, wo eben der Nichtdeterminismus gar nicht ausgenutzt wird, sondern wirklich zu jedem Zeichen immer genau ein Übergang existiert. Das heißt, das ist die interessante Richtung. Wir haben einen nichtdeterministischen Automaten. Ich würde den gerne determinieren. Ich möchte ihn also in einen deterministischen Automaten umwandeln. Und die Idee dabei ist sehr simpel und das kann man hier an diesem Beispiel mal schön machen. Das Beispiel ist ja das von dem Automaten, der all die Bitfolgen erkennt, wo die vorletzte Ziffer eine 1 ist und der das eben dadurch macht, dass er erstmal so lange in einem Zustand P, hier übrigens mit Pfeilen, der Automat, dass er so lange im Zustand P verharrt, bis er weiß, was er natürlich nur raten kann, er kann es ja nicht wirklich wissen, er sieht ja die Zeichen einfach nur einen nach dem anderen, bis er rät, dass jetzt das vorletzte Zeichen gekommen ist und dann versucht er die Transition nach Q zu nehmen, wenn wir eine 1 haben und danach eben notgedrungenermaßen, wenn er das geschafft hat, dann geht er natürlich auch nach R. Wie kann ich den jetzt determinieren? Das ist jetzt genau diese Idee. Ich fange an und verfolge Wege in dem Automaten parallel. Und jeder Zustand in dem DFA, den ich konstruiere, der entspricht genau einer Menge von Zuständen aus dem ursprünglichen NFA. Und ich fange also an mit der Zustandsmenge, wo nur das P drin ist. Und dann gucke ich, was kann passieren, wenn ich nur P habe und ich lese jetzt eine 0, da kann ich nur genau in diesem Zustand bleiben, unter der 0, weil das ist die einzige Transition, die es gibt. Aber wenn ich eine 1 lese, dann komme ich von dem P eben in zwei mögliche Zustände. Ich kann sowohl in P bleiben, ich kann aber auch in Q gehen. Und jetzt kann ich diesen Prozess fortführen, kann eben gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt in PQ bin und eine 0 lese. PQ, wenn ich in P bin und eine 0 lese, dann bleibe ich in P. Wenn ich in Q bin und eine 0 lese, dann gehe ich nach R. Aha, okay, das heißt unter 0 gehe ich von P nach P und von Q nach R. Das heißt, ich bin jetzt eben von der Gesamtzustandsmenge PQ in die Zustandsmenge PR gegangen unter der 0. Ich kann natürlich PQ auch eine 1 lesen. Guck mal, was dann passiert. P eine 1, aha, da kommen wir nur mit der 1, das wissen wir, kommen wir nach PQ. Okay, PQ haben wir. Und wenn ich in Q eine 1 lese, dann komme ich nach R. Das heißt, insgesamt mit der 1 komme ich nach P, Q, R. Gut, was haben wir jetzt noch? Hier, PR und ich lese eine 0. Wenn ich in dem Zustand R eine 0 lese, bringt mir das gar nichts. Da komme ich nicht weiter. Das heißt, das ist einfach die leere Zustandsmenge, die ich aus dem R-Teil kriege. Aus dem P-Teil, wenn ich da eine 0 lese, das wissen wir, das sehen wir, da bleibe ich in P. Das heißt, insgesamt, wenn ich hier bei dem Automaten eine 0 lese, muss ich zurückgehen hierhin. Nicht P, 0. Dann guckt man noch PR und ich lese eine 1. Okay, P liest eine 1, bringt mich nach PQ. R liest eine 1, R bringt wieder gar nichts. Das heißt, ich gehe einfach zurück. Hier, PR unter einer 1 gibt mir PQ wieder, weil nur die P, der P-Zustand irgendwas einbringt, der R-Zustand bringt nichts. Und dann haben wir noch hier PQR, und ich lese eine 0, P und ich lese eine 0, bleibe ich in P, Q und ich lese eine 0, komme ich nach R, also PR, und R lese ich eine 0 und dann, ja, das heißt, mit 0 komme ich gerade hier rüber und dann bleibt noch ein letztes, wenn ich eine 1 lese, wo komme ich dann hin? Ja, in PQR? Haben Sie gesagt, ich habe es akustisch. Wie kommen Sie nach R von PQR mit einer 1? Oh, Sie haben recht. Ja, ich hab nicht richtig hingeguckt. Ja, genau. Das ist also, Sie bleiben hier mit einer 1. Warum? Weil das P liefert mir mit einer 1 PQ, das Q liefert mir mit einer 1 das R, die R Und damit haben wir schon PQR. Das R liefert mir gar nichts mehr, aber das brauchen wir auch nicht mehr, wir haben ja schon alles. Das ist also ja im Prinzip schon der Algorithmus an einem Beispiel, glaube ich, relativ klar dargestellt, mit dem man einen nicht-deterministischen Automaten in einen deterministischen Automaten überführt. Und Sie sehen, der ist jetzt größer geworden. Er hat also mehr Zustände und auch mehr Übergänge. Und das ist ein simples Beispiel dafür, dass diese Übersetzung von den nicht-deterministischen in die deterministischen Automaten die Sache aufblasen kann. Und das ist nicht verblüffend, denn schließlich haben wir jetzt als Zustandsmenge nicht mehr die Menge Q, sondern die Potenzmenge von Q, also 2 hoch n Zustände im schlimmsten Fall. Und hier der Beweis dazu, der sehr kurz ist. Wir beginnen also mit unserem nicht-deterministischen Automaten. Das heißt, dieses Delta hat jetzt eben die Funktionalität, dass es eine ganze Menge von Zuständen liefert. Und dann definieren wir den DFA dazu und der sieht, ja, der enthält nur Dinge, die wir bereits kennen. Das hier ist der DFA. Die Menge der Zustände ist eben die Potenzmenge der ursprünglichen Zustände. Haben wir an dem Beispiel sehr schön gesehen. Alpha B bleibt unbehelligt. Was ist das Delta quer? Erinnerung, Delta quer war eben jetzt vom Typ, also war schon ein paar Folien zurück. Und damit ist es genau von dem Typ, den es haben soll, nämlich Zustandsmenge, Eingabezeichen und wieder Zustandsmenge. Die Tatsache, dass die Zustandsmenge jetzt intern eine Menge von Mengen ist, das ist jetzt uninteressant. Rein abstrakt ist ist so ein Automat etwas, der auf irgendeiner Zustandsmenge funktioniert. Und wir müssen halt nur beim DFA sicherstellen, dass wir irgendeinen Zustand aus der Zustandsmenge nehmen und ein Zeichen und dann wieder einen Zustand zurückgeben. Und dass der Zustand, dieser eine Zustand zufälligerweise selbst wieder intern als Menge strukturiert ist. Das ist so, als ob Sie sagen würden, ich finde das verwirrend, dass ein Integer ja eigentlich eine Menge von Bits ist. Für uns ist es ein Integer, genauso wie halt hier eben eine Menge, wir da nicht mehr reingucken in die interne Struktur. Und dann noch als letztes die Menge der Endzustände. Das haben wir nämlich, und das ist jetzt wahrscheinlich verschwunden, das haben wir leider nicht gemacht, das habe ich vergessen. Was sind die Endzustände in dem konstruierten Automaten? Das sind all die Zustände, die einen Endzustand enthalten in den zugrunde liegenden Automaten. Denn die Idee war ja, Sie akzeptieren ein Wort in dem NFA, wenn es einen Weg gibt, also wenn einer der Wege der Automaten in den Endzustand geht. Das heißt, wenn Sie jetzt sich diese Potenzmengenkonstruktion angucken, dann haben Sie eben in jedem Zustand die Menge der im zugrunde liegenden Automaten erreichbaren Zustände und wenn einer von denen ein Endzustand ist, dann sind Sie zufrieden. Und das ist genau das, was Sie sagen. Die Endzustände sind all die Teilmengen von S, dass wenn Sie es mit der ursprünglichen Zustandsmenge schneiden, der ursprünglichen Endzustandsmenge, das ist also dieses F hier aus dem NFA, wenn Sie diese Teilmenge mit dem F schneiden, also sprich, es ist ein Endzustand aus dem NFA drunter, dann geht es in die Endzustandsmenge des deterministischen Automaten ein, den Sie hier gerade definieren. Und dann kann man sich relativ leicht zeigen, dass das tatsächlich eine Äquivalenztransformation ist, dass also die Sprache erhalten bleibt, dass ein Wort aus dem ein Wort in der Sprache des nicht-deterministischen Automaten liegt, genau dann, wenn es in der Sprache des deterministischen Automaten liegt. Und gucken wir uns mal die Schritte an. Wann ist ein Wort in dem nicht-deterministischen Automaten drin? Nun, das ist die Definition. Wenn ich eben mit der einzelnen Menge Q0 starte, dann meine iterierte Funktion Delta Quer Hut anwende und W die auf W loslasse und mit der Zustands, mit der Endzustandsmenge schneide, dann darf das nicht, muss das nicht leer sein. Und das ist nichts anderes, das ist also äquivalent mit hier, indem ich einfach angucke, was ist dieses Fm, und das ist so definiert hier oben, dass die beiden Zeilen hier gerade äquivalent sind, nämlich dass hier jetzt mein, ich nicht mehr mein, hier oben benutze ich meinen Delta-Querhut, hier benutze ich mein normales Delta-Hut und frage mich aber, ob das ein Zustand, ein Endzustand ist in dem konstruierten DFA. Und das ist wiederum per Definition diese Äquivalenz, dass eben das Wort in dem Automaten drin, von dem deterministischen Automaten akzeptiert wird. Also es ist im Prinzip genau so definiert, dass der Beweis völlig rein aus den Definitionen sich ergibt. Und das wird oft in der Literatur als die Potenzmengenkonstruktion bezeichnet, die eben aus einem NFA einen DFA macht und die Zustandsmenge geht eben dann von der ursprünglichen Zustandsmenge zu deren Potenzmenge über. Und man kann sich relativ leicht überlegen, dass es besser ist, tatsächlich, wie wir das vorhin gemacht haben, indem man einfach erstmal von dieser Menge ausgeht, die nur den Startzustand enthält und die dann sukzessive den Automaten von daraus aufbaut. Wenn Sie diese Definition hier ist ja eine andere. Die sagt einfach in einem Schritt, ich nehme als Zustandsmenge des deterministischen Automaten, den ich baue, nehme ich die gesamte Potenzmenge meines nicht-deterministischen Automaten. Aber unter Umständen sind die gar nicht alle erreichbar von dem Startzustand und dann können sich da nämlich vielleicht sehr viele sparen. Das heißt, das hier ist wirklich das Worst-Case-Szenario, dass Sie zur Darstellung alle möglichen Teilmengen brauchen. Wenn Sie aber konkret irgendein Beispiel haben, dann ist es eben sehr leicht möglich, dass Sie gar nicht alle Teilmengen brauchen und dass der Automat gar nicht sich wirklich exponentiell vergrößert oder nur ein bisschen größer wird. Aber im schlimmsten Fall, das werden wir gleich sehen, das ist nicht offensichtlich, ist tatsächlich so ein exponentieller Aufblaseffekt nicht vermeidbar. Beispiel, ja, es gibt sicher noch kürzere Beispiele. Ich mache mal hier ein triviales Beispiel. Wenn ich wirklich ein extrem simples Beispiel. Ich habe zwei Zustände, P und Q in meinem nicht-deterministischen Automaten, aber der ist, das ist fast ein leerer Automat, der tut nämlich gar nichts. Sie haben also von P und Q aus gar keine Übergänge. Nehmen wir an, wir hätten auch nur ein Zeichen A, um die Sache einfacher zu machen. Und wenn Sie jetzt die Potenzmengenkonstruktion bauen würden, dann würden Sie das abbilden in einen Automaten, also es wären diese beiden Zustände und keine Übergänge. Dann würden Sie das abbilden in einen Automaten, der vier Zustände hat, nämlich einmal die leere Menge, einmal die Menge P, einmal die Länge Q und einmal die Menge PQ. Wenn ich aber zum Beispiel sagen würde, das hier ist mein Startzustand, und das Q ist eigentlich gar nicht erreichbar, ich habe also nur dieses P, dann sind hier von den Zuständen nämlich auch viele gar nicht erreichbar. Sie kommen nämlich von dem P nie in das Q rüber, das heißt, das Ding ist nicht erreichbar und das ist nicht erreichbar und die einzigen beiden, die erreichbar sind, sind die beiden. Das heißt, das ist so ein simples Beispiel, wo Sie, wenn Sie alle Teilmengen nehmen, viel zu viel kriegen, dann kriegen Sie lauter unerreichbar. Dann kriegen Sie teilweise unerreichbare Zustände, also vom Anfangszustand nicht erreichbar. Deswegen macht man das in der Praxis, dass man mit der Menge hier beginnt, die nur Q0 enthält und da sukzessive den Automaten exploriert. aber im schlimmsten Fall müssen sie wirklich die gesamte Potenzmenge oder jedenfalls nahezu die gesamte Potenzmenge aufbauen. Das heißt, wenn ihr NFA-N-Zustände hat, dann kann es Ihnen passieren, dass jeder DFA mindestens 2 hoch N-Zustände haben wird. Und das sehen wir jetzt ein konkretes Beispiel zu. Und wir verallgemeinern dazu das Beispiel, was wir hatten. Wir hatten das Beispiel von dem NFA, was die vorletzten Buchstaben, also daraufhin überprüft, ob es eine 1 ist. Jetzt nehmen wir eine Sprache, das ist die Sprache LK, das ist einfach erst noch kein Automat, einfach nur eine formale Sprache. Das sind all die 0-1-Wörter, wo das K-letzte Bit des Wortes eine 1 ist. Also das K ist also, das heißt nicht unbedingt das vorletzte Bit, sondern vielleicht auch das vorvorletzte oder noch früher. Und ein möglicher NFA für diese Sprache ist dieser hier, dass Sie auch wieder jetzt raten, Sie bleiben in Q0, solange Sie der Meinung sind, wir sind noch nicht an dem K-letzten Bit dran. Wenn Sie geraten haben oder irgendwie durch Parallelverfolgung wissen, dass Sie jetzt am vorletzten Bit sind, dann brauchen Sie eine 1, um weitermachen zu können. Und dann kommen eben die hinter dem K-letzten Bit. Also das ist das K-letzte Bit. Wenn das eine 1 ist, dann haben Sie Glück gehabt. Denn dann lesen Sie, egal was Sie haben, Nuller oder Einser, lesen Sie noch K-Zeichen enden dann in einem Endzustand QK, aber Sie müssen natürlich richtig geraten haben. Wenn Sie jetzt danach noch weitere Zeichen finden, dann war wieder diese Suche umsonst, weil Sie dann in QK nicht mehr weiterkommen und das wieder ein Dead End war. Das heißt, das ist ein möglicher Automat, der hat eben gerade K-Zustände oder genau gesagt K+1-Zustände. Mit dem kann man diese Sprache erkennen. Und jetzt werden wir zeigen, wenn Sie einen deterministischen Automaten haben. Und der hier ist ja nur ein ganz bisschen nicht deterministisch. Es gibt also nur eine einzige Auswahl. Hier an der Stelle Q0 kann eben sowohl hier in die Richtung gehen, als auch in die Richtung gehen. Und das alleine genügt schon, um diesen Aufblaseffekt hervorzurufen. Wenn Sie einen deterministischen Automaten haben wollen für die Sprache, dann wird er mindestens 2 hoch K Zustände haben. Genau, das ist eben die Frage, die Potenzmengenkonstruktion, die wird eben so ein Automat mit 2 hoch K Zuständen liefern, geht's kompakter. Also das stimmt nicht ganz, 2 hoch K, die Potenzmengenkonstruktion würde sogar 2 hoch K plus 1 liefern, weil wir ja noch den Zustand Q0 haben. Und hier ist eben ein kleines Lemma über dieses Beispiel, das zeigt, dass dieses Beispiel eben wirklich böse ist in dem Sinne, dass das diesen Aufblaseffekt provoziert. Jeder deterministische Automat, der diese Sprache LK, wo eben das K-letzte Bit eine 1 ist, der genau diese Sprache erkennt, der hat mindestens 2 hoch K-Zustände. Das sind immer schöne Resultate, wenn man auch mal zeigen kann, dass irgendwelche Dinge mindestens so schwer sind. Weil das ist oft sehr schwierig zu zeigen, dass irgendwelche Probleme mindestens irgendeine untere Schranke haben an Komplexität. Hier ist es mal nicht so schwierig. Ja, also exponentiell im schlimmsten Fall. Gut, gucken wir uns das an. Wir nehmen jetzt also mal irgendeinen deterministischen Automaten her, der diese Sprache LK erkennt, für irgendeinen K. Und jetzt zeigen wir erstmal für alle Wörter W1 und W2 Binärwörter, wenn die Wörter verschieden sind, dann sind auch die aus Q0 erreichbaren Zustände verschieden. Das ist gerade hier einmal aus Q0 mit W1, einmal aus Q0 mit W2. Die sollen also verschieden sein. Behaupten wir, warum beweisen wir das? Naja, wie viele Wörter W1, W2 aus 0,1 hoch k gibt es denn? Es gibt gerade 2 hoch k verschiedene Wörter. Und wenn ich eben weiß, dass wenn zwei Wörter verschieden sind, dass sie dann auch in verschiedene Zustände führen, damit weiß ich, dass ich der Automat also mindestens 2 hoch k Zustände haben muss. Das heißt, das ist das, was wir dann daraus folgern werden. Jetzt müssen wir das aber erstmal zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und das machen wir jetzt indirekt. Wir nehmen jetzt an, es gibt zwei Wörter in 0,1 hoch k, die verschieden sind, aber dass die erreichbare Zustandsmenge von Q0 aus erreichbar, dass die nicht die erreichbare Zustandsmenge, die erreichbaren Zustände von W0, die beiden erreichbaren Zustände, dass die gleich sind. Das ist ja, wir wollten ja zeigen, dass die Zustände verschieden sind, aber wir nehmen jetzt mal an, die wären gleich. Und daraus leiten wir jetzt einen Widerspruch ab. Und wir gucken uns die beiden Wörter an und nehmen das längste gemeinsame Präfix. Das heißt, das Wort W1 hat irgendeinen Präfix W und das Wort W2 hat den gleichen Präfix W. Und es ist aber der längste gemeinsame Präfix. Das heißt, am nächsten Bit unterscheiden sie sich tatsächlich. Das heißt, danach kommen die Bits AI bis AK, sollen ja gerade Wörter der Länge K sein. Und AI und BI sind ungleich. Das heißt, wir haben das längste Präfix genommen und dann kommen zwei Zeichen, die W1 und W2 unterscheiden. Und da wir nur 0, 1 und 1 haben, muss entweder W1 mit 0 anfangen oder W2 mit 0 anfangen. Und jetzt, das ist natürlich völlig symmetrisch, wir nehmen mal ohne Einschränkung an, dass AI, dass das Zeichen hier eine 1 wäre und dass das Zeichen hier eine 0 wäre. Und jetzt gilt Folgendes, wenn ich hinter W1 noch I minus 1 Nuller setze, dann behaupte ich, das Wort ist in LK. Wieso? W1 gefolgt von I minus 1 Nullern, wie sieht es aus? Der erste Teil hier ist W1, das ist gerade mein W1, und ich behaupte, dieses Wort, wenn ich da noch die Nuller dahinter setze, ist in LK. Okay, gucken wir mal das k-letzte Bit an. Wenn Sie jetzt durchzählen, dann stellt sich raus, dass das hier das k-letzte Bit ist. Und was ist das? Das ist gerade unser AI und das ist gerade ohne Einschränkung angenommen, ist eine 1. Das k-letzte Bit ist 1, also soll das in der Sprache sein, per Definition dieser Sprache. Dieselbe Überlegung können Sie auch machen, wenn Sie hinter W2 noch lauter Nuller schreiben. Dann sieht das fast identisch aus, nur der k-letzte Buchstabe ist jetzt der hier und das ist eine 0. Das heißt, dieses Wort ist nicht in der Sprache drin. Und daraus werden wir jetzt einen Widerspruch ableiten. Gucken wir uns mal hier Schritt für Schritt an, was hier passiert. Wir beginnen also hiermit. Was ist das? Das ist das, was ich erreichen kann, wenn ich mit Q0 starte und das Wort W1 und dann lauter Nuller, also genau gesagt I-1 Nuller, verarbeite. Das ist dasselbe, als wenn ich erstmal W1 verarbeite und danach meine Nuller verarbeite. Okay, das können wir uns überlegen. Delta-Hut von Q0 und W1, das ist dasselbe wie Delta-Hut von Q0 und W2, denn das ist gerade unsere Annahme hier oben, die wir jetzt benutzen, um den Widerspruch hervorzukitzeln. Dann muss ich die Nuller noch lesen. Ja, ich behaupte, das ist dasselbe wie das hier. Wieso? Naja, das ist gerade wiederum, wenn Sie die Definition von dem Delta in diese Richtung gehen, dann haben Sie hier Ihr zusammengesetztes Wort auseinandergenommen, indem Sie sagen, okay, zuerst I minus 1 Nuller und dann eben W2. Und damit haben wir jetzt, wenn ich das alles wegmache wieder, damit haben wir jetzt eben abgeleitet, dass das hier gleich dem hier ist. Und, ups, wo sind wir? Das ist der Widerspruch, weil wir wissen, dieses Wort ist in der Sprache, dieses Wort ist nicht in der Sprache, also können natürlich die Zustände, die wir erreichen mit dem erkennenden Automaten, einmal von dem Startzustand mit dem einen Wort, was in der Sprache ist, kann nicht dasselbe sein, als wenn ich mit dem anderen Wort vom Startzustand aus losrenne. Das eine muss ein Endzustand sein. Das hier muss uns in einen Endzustand führen, das muss uns in einen Nicht-Endzustand führen, das können natürlich nicht die gleichen Zustände sein. Also haben wir hier den Widerspruch und damit wissen wir, diese Annahme hier war falsch und damit wissen wir, das, was hier oben steht, muss gelten, dass also für alle Wörter der Länge K, wenn Sie die lesen, dann kommen Sie in verschiedene Zustände, wenn Sie mit verschiedenen Wörtern starten. Das heißt, es muss mindestens 2 hoch K Zustände geben, sonst ginge das gar nicht, weil Sie 2 hoch K verschiedene Eingabeworte haben. Das war jetzt relativ detailliert, aber es ist auch keine völlig triviale Eigenschaft, dass es eben gar keinen DFA gibt, der kleiner als 2 hoch K ist. Und das ist eben das, was wir gerade zeigen wollten. Gehen wir gerade nochmal zurück. Jeder DFA für diese Sprache hat mindestens 2 hoch K Zustände. Jetzt kommt eine ganz kleine Erweiterung der nicht-deterministischen Automaten, die aber auch sehr praktisch sein kann, und zwar sogenannte Epsilon-Übergänge. Bis jetzt hatten wir nur Übergänge, wo immer genau ein Zeichen gelesen wird. Jeder Übergang liest ein Zeichen. Jetzt kann man das ein bisschen verallgemeinern und sagt man, manche Übergänge lesen aber nichts, das können sich so als spontane Übergänge vorstellen. Der Automat geht von P nach Q, ohne ein Wort, irgendetwas von der Eingabe gelesen zu haben. Jetzt fragt man sich, was soll denn das denn? Und wir werden sehen, dass das auch wieder die Beschreibungsmächtigkeit nicht, also man kann dadurch nicht mehr Dinge beschreiben, aber man kann sie kompakter beschreiben. Bei den nicht-deterministischen endlichen Automaten, da wird es kompakter, indem man unter Umständen weniger oder mehr Zustände braucht, je nachdem, ob man in die Richtung zum deterministischen oder vom deterministischen Automaten geht. Hier wird es uns erlauben, Übergänge einzusparen. Also kompaktere Automaten hinschreiben zu können, die weniger Übergänge haben. Das ist das also, man kann Sprachen damit einfacher beschreiben. Und wir führen jetzt ein spezielles Symbol ein. Das ist so ein fettes Epsilon. Und das ist nicht das leere Wort, das ist wirklich einfach ein neues Symbol. Und das benutzen wir, um die Übergänge an dem Automaten zu beschriften. Das heißt, unser Automat, dieser NFA mit Epsilon-Übergängen, der hat jetzt die Funktionalität, er nimmt einen Zustand, er nimmt ja die Vereinigung von den Zeichen und diesem speziellen Zeichen fettes Epsilon und gibt uns eine Menge von Folgezuständen. Das also verhält sich fast wie ein NFA, aber hat eben auch die Möglichkeit, eine Transition unter diesem Label zu haben. Und die intuitive Idee ist, wenn unsere Delta-Funktion einen Übergang hat mit einem fetten Epsilon dran, dann kann der jederzeit spontan genommen werden, ohne dass Sie dafür ein Zeichen lesen müssen. Hier ist ein Beispiel. Ich glaube, das hat jetzt keine besondere Bedeutung, oder? Hier nur als Beispiel, das soll nur zum Demonstration dessen, was akzeptiert und was nicht akzeptiert wird. Also hier wird, wie sieht es aus? Wir haben einen Startzustand, hier fehlen auch wieder die Pfeile. Tut mir leid. So und so. Wir haben also einen Startzustand links, Genau, einen Endzustand rechts. Und ich behaupte, das akzeptiert das leere Wort. Warum? Ich starte in Startzustand Q0 und jetzt kann ich rein spontan nach Q1 gehen, nämlich wegen diesem Übergang, und ich kann rein spontan wegen diesem Übergang nach Q2 gehen, und das leere Wort ist damit, also ich meine, um das leere Wort einzulesen, brauche ich sowieso nichts zu tun, aber ich darf eben zusätzlich noch diese spontanen Übergänge machen und komme damit in den Zustand Q2 und damit akzeptiere ich das Wort. Warum ist 0,0 akzeptabel? 0,0 ist akzeptabel, weil ich kann ja zweimal die 0 machen, bleibe in Q0 und dann mache ich meine beiden Epsilon-Übergänge und komme auch in Q2. Warum ist 1,1 akzeptabel? Da muss man ein bisschen genauer hingucken. 1,1 ist akzeptabel, weil ich kann erstmal spontan von Q0 auf Q1 übergehen. Dann kann ich hier zweimal meine Einserrunde drehen, beide Einser lesen und dann spontan mit dem Epsilon in Q2 übergehen. Das heißt, das ist auch wiederum eine Zustandsfolge, die mich mit dem Eingabewort von dem Start in den Endzustand bringt, aber ich darf eben in der Mitte auch noch zusätzliche Transitionen machen, die mit dem fetten Epsilon gekennzeichnet sind. Und kann jemand ein Wort vorschlagen, was nicht akzeptiert wird? Ja? 0101. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das wird wirklich nicht akzeptiert. Was habe ich hier? Ich habe 101. Das ist etwas kürzeres, aber dieselbe Idee. Die Idee ist, dass Sie, wenn Sie zwei Einsen haben, aber nicht direkt hintereinander, dann wird das wohl nicht akzeptiert werden, denn Sie müssen die erste 1, wenn Sie von Q0 nach Q2 kommen wollen, dann müssen Sie erstmal hier nach Q1 kommen, um die erste 1 zu lesen. Wenn aber danach noch eine 0 kommt, dann sind Sie gezwungen, nach Q2 zu gehen. Und wenn dann die 1 kommt, dann haben Sie verloren, weil Sie nicht mehr weiterkommen. Das heißt, das ist ein Beispiel eines nicht akzeptierenden Wortes. Das heißt, hier helfen Ihnen auch die Epsilon-Übergänge nicht. Und hier nochmal wichtig, nicht verwechseln, dieses fette Epsilon ist einfach ein weiteres Zeichen. Das normale Epsilon ist das leere Wort, also die leere Sequenz von Zeichen. Und formal betrachten wir jetzt diesen NFA als eine Abkürzung für einen DFA. Formal betrachten wir den Epsilon NFA hier, den hier, einfach als Abkürzung oder kompakte Repräsentation eines Epsilon freien NFA, und zwar den hier. Und wenn Sie die beiden vergleichen, dann sehen Sie schon, die Zustandsmenge hat sich nicht verändert. Das Alphabet hat sich auch nicht verändert, der Startzustand hat sich auch nicht verändert. Was sich ändert, ist die Übergangsrelation und die Endzustandsmenge. Und die einzige Änderung, die wir bei der Übergangsrelation haben, ist, dass wir zusätzliche Übergänge reinschreiben. Und ich gehe einfach mal zurück, um die Idee klar zu machen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich will eben diese Epsilon-Übergänge eliminieren, ich betrachte die Epsilon-Übergänge nur als Abkürzung für etwas, dann kann ich zum Beispiel sagen, dieser Epsilon-Übergang erlaubt es mir, von Q0 nach Q1 spontan überzugehen. Das heißt aber, ich bin sozusagen sowohl in Q0 als auch, also wenn ich in Q0 bin, kann ich auch in Q1 sein. Und wenn ich jetzt eine 1 zum Beispiel lese in Q0, in dem ursprünglichen Automaten, wenn ich eine 1 lese, habe in Q0, geht es nicht weiter. Aber ich könnte ja vorher einfach schnell noch das Epsilon gelesen haben und dann bin ich in Q1 und dann geht es weiter. Das heißt, ich kann eben auch noch den Übergang zufügen von Q0 unter einer 1 nach Q1 und das ist nichts anderes, der kommt eben aus diesem Übergang heraus. Und wenn ich in Q0 bin und eine 0 lese, dann behaupte ich, dann könnte ich auch hier hingehen. Warum ist das? Ich könnte nämlich schnell, bevor ich die 0 lese, zweimal das Epsilon lesen. Von Q0 aus komme ich nach Q2 und dann lese ich meine 0 und bleibe in Q2. Das heißt, ich kann das einfach durch Hinzufügen von Kanten simulieren, dieses Epsilon. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir definieren jetzt eben ausgehend von diesem Epsilon-NFA einen Epsilon-freien NFA mit einer Funktion Delta-Strich. Und die Funktion Delta-Strich ist jetzt die, wie man sie von einem normalen NFA erwartet. Da ist also Zustand und Zeichen und kein Epsilon mehr. Und es kommt raus eine Menge von Zuständen. Und ich nehme einfach ich definiere dieses neue Delta-Strich von Q und A als die große Vereinigung, indem ich das alte, aber jetzt Delta-Hut nehme. Warum? Warum Delta-Hut? Weil ich dem alten Delta jetzt nicht einfach ein einzelnes Zeichen gebe, sondern ich gebe dem alten Delta jetzt eine ganze Sequenz von erst beliebig vielen Epsilons, dann das eine Zeichen und dann wieder beliebig viele Epsilons. Das heißt, ich füge einfach die Übergänge hinzu, wo man vorher ein bisschen spontane Übergänge aneinanderreiht, dann sein Zeichen liest und dann nochmal spontane Übergänge aneinanderreiht. Und für beliebige Längen von spontanen Übergängen am Anfang oder am Ende. Und da muss man noch ein bisschen aufpassen, wenn der nicht deterministische Automat das leere Wort akzeptiert, dann muss man was Spezielles für die Endzustände machen. Ansonsten könnte man doch denken, ach, die Endzustände bleiben eigentlich völlig unverändert. Nee, falls der das leere Wort akzeptiert, der NFA mit Epsilons, dann setze bitte die Endzustände meines Automaten ohne fetten Epsilon-Übergänge als ursprüngliche Endzustände plus eben den Startzustand. Warum? Naja, der ursprüngliche Automat kann ja das leere Wort akzeptieren und das tut nämlich zum Beispiel der hier, wenn ich mir den hier angucke, der akzeptiert das leere Wort. Warum? Er kann ja einfach, er startet in Q0, macht zwei spontane Übergänge nach Q2 und dann hat das. Das haben wir ja auch jetzt hier überlegt. Und damit muss auch Q0, wenn wir diese Epsilon-Übergänge rausnehmen, das muss zu einem Endzustand werden. Und das ist der Spezialfall, den wir noch dazu brauchen. Und jetzt brauchen Sie gar nicht mehr zu überlegen, dass die beiden äquivalent sind, sondern wir haben einfach das so definiert. Für uns ist dieser Epsilon-NFA nichts anderes als eine kompakte Repräsentation des Epsilon-freien NFAs. Das heißt, das ist immer eine schöne Art, um sich Beweise zu sparen. Wenn man zwei Formalismen hat, dann sagt man einfach, per Definition ist der erweiterte Formalismus nur eine Abkürzung für diesen anderen. Aber das funktioniert nur in Einzelfällen. Hier funktioniert es, sonst würde es nicht immer funktionieren. Und das ist das Beispiel nochmal und ich hatte schon ein paar von den Übergängen motiviert. Das ist der Automat, für den der obige Automat eigentlich steht, wenn man eben diese beiden Übergänge hier weglässt und stattdessen alle zusätzlichen Übergänge dazu tut, die eben durch Kombinationen von lauter Epsilon-Übergängen, Zeichen und Epsilon-Übergängen entstehen. Und ein paar von denen hatten wir schon gesehen. Und Fazit, wir haben also jetzt drei Automatentypen kennengelernt. die DFAs, die NFAs und die Epsilon-NFAs. Und hier haben wir wirklich explizit eine Konstruktion ausgeführt, also in die eine Richtung die Konstruktion von NFA nach DFA, die andere Richtung von DFA nach NFA, muss man nichts tun, das ist, jeder DFA ist auch ein NFA, weil einfach nur mit dem Spezialfall, dass eben die Zustandsmenge immer eine, die aus, der nächste Zustand immer eine einelementige Menge ist. Hier haben wir es uns noch leichter gemacht. Hier haben wir einfach gesagt, diese Epsilon-NFAs sind nichts anderes als Abkürzungen für die Epsilon-freien NFAs. Und ja, ich glaube, selbst, obwohl wir jetzt am Anfang Zeit verloren haben, es wäre nicht sinnvoll, jetzt noch mit einem neuen Thema zu beginnen. Das heißt, das war's für heute. Mm-hmm.